danke euch sehr für das Lied, das hat mich gerade sehr berührt. Ich hoffe wirklich sehr, dass ich diesen wunderbaren Gott euch heute vor Augen malen darf, dass wir ihn einfach sehen dürfen, Jesus, wie er ist, dieser wunderbare Hirte. Ja, ich freue mich, euch zu sehen. Ich möchte mit einer Geschichte starten. Ja, vor einiger Zeit, irgendwo in den schottischen Highlands, da gab es einen jungen Hirtenjungen und der hat in seinen jungen Jahren seine Eltern verloren. War dann erstmal ganz alleine, war einsam und verlassen und kümmerte sich erstmal um sich selbst. Ja, hat versucht, eine Ausbildung zu finden. Leider konnte er aber nicht einmal lesen oder schreiben. Aber sein Großvater, der liebte den Jungen sehr und hat ihn zu sich genommen. Und das Einzige eigentlich, was der Großvater oder das Größte, was er für seinen Jungen wollte, dass er den Weg zu Jesus Christus findet. Und deswegen hat er sich Tag für Tag mit ihm hingesetzt, hat ihm aus der Bibel vorgelesen, ihn Vers für Vers gelehrt. Und eines Tages, da sagt er dann zu dem Jungen, soll ich dir mal den wertvollsten Vers der Bibel zeigen? Und der Junge ist ganz aufgeregt und nickt. Und dann sagt sein Großvater, dann gib mir mal deine Hand und ich werde es dir zeigen. Nahm die Hand von dem Jungen und sagte dann, das ist mein Lieblingsvers. Und dann sagte er zu ihm, der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Und dann sagt er zu ihm, das Wichtigste ist, dass du den vierten Finger ganz festhältst. Mein. Er nimmt seine Hand und sagt ihm, ich mach's dir vor. Der Herr ist mein Hirte. Er ist für meine Schuld gestorben. Er ist für mich von den Toten auferstanden. Er liebt mich. Danach vergingen ein paar Wochen und es kam ein ziemlich heftiger Schneesturm. Und der Junge ist draußen, hütet die Schafe. Und sein Großvater ist zu Hause und macht sich Sorgen, weil der Junge nicht zurückkommt. Und er denkt sich, okay, der wird bestimmt bald kommen. Er wird die Schafe zurücklassen. Wir kümmern uns dann morgen, wenn es ruhiger ist, kümmern wir uns drum. Aber der Junge kommt erstmal nicht. Ich möchte euch nachher die Geschichte weiter erzählen, wie es weitergeht. Aber den Gedanken will ich am Anfang stellen. Ja, der Herr ist mein Hirte. Achim hat es gesagt, wir sind in dieser Predigtreihe gewesen, der wunderbare Gott. Und wir wollen uns heute einen weiteren Aspekt anschauen, ja, Jahwe als Hirte. Und dazu möchte ich mit euch einen gemeinsamen Weg gehen durch den Psalm 23, das wohl bekannteste Kapitel der Bibel. Und dieser Weg soll uns letztendlich hin zu Jesus führen. Ja, zu Jesus als dem guten Hirten. Und ich möchte euch den Psalm 23 einmal vorlesen. Und dann wollen wir uns anschauen, wie wunderbar dieser Hirte ist. Im Psalm 23, ein Psalm von David, heißt es, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße wegen seines Namens. Und wenn ich auch wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir übervoll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir mein Leben lang folgen, und ich werde immer da im Hause des Herrn bleiben. Ich möchte mit euch drei Punkte anschauen, drei Schritte durch diesen herrlichen Psalm. Der erste, Jahwe ist der treue und fürsorgliche Hirte. Der zweite ist der leidende Hirte. Und dann zum Abschluss eben mein guter Hirte. Aber wir wollen starten mit der treue und fürsorgliche Hirte. Ja, Psalm 23 ist das berühmteste Gedicht der Weltgeschichte und ist über die Jahre hinweg ein tiefer Trost für alle Gläubigen. Und ja, letztendlich zeigt uns dieser Psalm, was für ein herrliches Geschenk es ist, sein Leben unter dem Befehl und unter der Führung dieses Hirten führen zu dürfen. Und in Vers 1 wird es deutlicher, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, das ist letztendlich irgendwo eine Verheißung, die da drin steckt, ja, mir wird nichts mangeln. Darin steckt auch eine Erwartung, eine Hoffnung, Ja, das Leben mit Gott bedeutet, dass wir keinen Mangel haben. Wenn du Gott hast, dann hast du alles, was du brauchst. Denn er kann dir alles geben, was du brauchst. Die Frage ist, heißt das, dass ich als Christ ja nicht hungern kann? Dass wir als Christen, oder dass ich nicht arm sein kann oder krank? Ja, dass ich nicht meinen Job oder geliebte Menschen verlieren kann? Oder dass ich nicht schwach sein kann? Nein, das heißt es nicht, sondern es heißt, dass seine Gnade genügt. Ja, weil seine Kraft in unserer Schwachheit mächtig ist. Seine Gnade genügt. Ja, das ist kein Wohlstandsevangelium, dass es hier heißt, wenn ich irgendwie zu Gott finde, wenn ich an Gott glaube, dann wird es mir immer gut gehen, dann werde ich immer gesund sein, dann werde ich vielleicht sogar Reichtum bekommen. Nein, es ist nicht ja, so eine gute Nachricht, als wäre das das Ziel, als wäre das das, was Gott uns verspricht. Sondern es ist die gute Nachricht, dass Gott mich angenommen hat und dass Gott mich versorgt mit allem, was ich brauche. Ja, dass ich alles vermag durch den, der mich stark macht, egal ob ich viel oder ob ich wenig habe. Ja, seine Gnade genügt. David schreibt an einer anderen Stelle, seine Gnade ist besser als Leben. Ja, lieber sterbe ich mit dieser Gnade als ein Leben ohne sie. Ja, mir wird nichts mangeln, sagt David. Und in Vers 2 und 3 schreibt er weiter, Herr, er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße wegen seines Namens. Ja, hier kommen jetzt diese Tätigkeiten des Herrn als Hirten heraus, dieser treue und fürsorgliche Hirte. Er weidet, er führt und er erquickt. Ja, das betont seine Gnade und seinen Beistand für uns als seine Schafe. Er ist derjenige, der uns versorgt. Ja, weiden bedeutet auch so viel wie sich hinlegen, sich ausruhen. Ja, Gott möchte uns zur Ruhe bringen. Ja, er will, dass wir die Ruhe nur bei ihm suchen, weil wir sie nur dort wirklich finden können. Wahre Ruhe. Ja, wir leben in so einer ruhelosen Welt, in so einer gehetzten Zeit. Ja, und Gott verspricht, er will dir Ruhe geben. Such sie bei ihm allein. Ja, Gott will uns Gutes geben, er versorgt uns. Er sagt, er erquickt meine Seele. Dieses Erquicken ist ein Erfrischen, ja, eine neue Kraft geben. Er will uns befreien von der Last, die uns so oft niederdrückt. Letztendlich heißt es, er will uns neues Leben geben. Neues, ewiges Leben. Das verspricht Gott denen, die auf ihn vertrauen. In Jesaja heißt es mal, ich wohne bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geist sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Ja, Gott sagt, ich wohne da, wo du zerbrochen bist, da, wo du ein zerschlagenes Herz hast. Da wohne ich, da bin ich da. Und ich erquicke deinen Geist, ich erquicke dich und gebe dir neue Kraft. Er sagt, er führt mich auf rechter Straße. Ja, Gott führt uns, damit wir nicht auf falsche Wege kommen. Ja, Gott hat uns den Weg geebnet. Dazu hat er uns sein Wort gegeben. Ja, die Bibel ist ein Wegweiser, ist ein Licht auf unserem Weg. Ja, dass wir nicht zur linken oder zur rechten abweichen, sondern dass wir auf dem rechten Weg unterwegs sein können. Ja, die Bibel ist ein Kompass, damit wir auf dem richtigen Weg bleiben und damit wir ausgerichtet bleiben auf ihn als den Hirten, der uns führt. Ja, er will unser Herz Tag für Tag kalibrieren, dass es ausgerichtet ist auf ihn, auf seine Liebe. Und dann heißt es wegen seines Namens. Ja, das ist die Grundlage letztendlich seiner Güte. Ja, das ist das Siegel, das Gott uns gibt. Ja, dass er der treue Hirte ist. Ja, Gott bleibt gnädig und treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Er kann seinen Namen nicht verleugnen. Er ist Jahwe, der Gott, der da ist. Der ich bin. Das heißt, er kann sich nicht verändern. Ich bin gnädig und treu. Ja, Gott sagt letztendlich, dafür stehe ich mit meinem Namen. Dafür stehe ich ein. Aber achte darauf, dass David diese Aussagen über Gott nicht macht, wenn das Leben unbeschwert ist. Ja, er sagt, so kümmert sich Gott um uns, wenn wir im finsteren Tal sind. So kümmert sich Gott um uns, wenn der Nebel tiefer Ängste ja, oder von bitteren Enttäuschungen uns einhüllt. Ja, wenn diese unerträgliche Dunkelheit uns umgibt, tagelang, wochenlang, dann ist er da. Ja, wenn ich im finsteren Tal wandle, sagt er, du bist da. Dein Stecken und Stab trösten mich. Aber wie kann das sein? Wie kann Gott so für uns sein? Wie kann Gott im finsteren Tal so bei uns sein? Dazu möchte ich euch Verse aus Hesekiel 34 vorlesen. Wenn ihr heute vielleicht eine ruhige Stunde am Tag findet, empfehle ich es vielleicht mal, das ganze Kapitel zu lesen, wo es genau um dieses Bild geht, Jahwe, Gott als der Hirte. Und in Hesekiel 34, ab Vers 11, sagt Gott eben, so spricht der Herr, siehe ich selbst will mich meiner Herde annehmen und ihnen nachgehen. Wie ein Hirte seiner Herde nachgeht am Tag, an dem er mitten unter seinen verirrten Schafen ist, so will ich meinen Schafen nachgehen und will sie von allen Orten erretten, wohin sie zerstreut waren. Zur Zeit, als es trüb und finster war. Und später sagt er, ich selbst will meine Schafe weiden und will sie lagern, spricht der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte wiederbringen, das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Und dann kommt dieser herrliche Vers in Vers 23, wo Gott sagt, und ich will ihnen einen einzigen Hirten geben, der sie weiden soll. Nämlich mein Knecht David, der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, will ihr Gott sein. Ja, also auf der einen Seite haben wir Jahwe, Gott, als den Hirten. Und dann sagt er, aber ich will euch einen einzigen Hirten geben, der euch weiden soll. Und das ist eben ein Hinweis auf Jesus Christus, der eben dieser Sohn Davids ist, der Messias, der kommen soll, um sein Volk zu retten. Ja, Jesus ist dieser eine einzige Hirte. Jesus ist der gute Hirte. Und deswegen ist es so schön, dass im Johannesevangelium Jesus letztendlich beide Namen, Jahwe und Hirte, auf sich selber bezieht. Ja, in Johannes 10 sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Ja, Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und ich lasse mein Leben für die Schafe. Ja, Jesus ist der leidende Hirte. Und das ist der zweite Punkt, den ich mit euch anschauen will, der leidende Hirte. Und dazu will ich mit euch einen kleinen Perspektivwechsel vornehmen, dass wir Psalm 23 jetzt aus der Sicht von Jesus lesen. Gerade in Vers 4, wenn es heißt, und wenn ich auch wandere im finsteren Tal oder in anderen Übersetzungen im finsteren Todestal. Ja, Jesus spricht das zu Gott, seinem Vater. Und dazu möchte ich euch was zeigen, was mich sehr bewegt hat, was ein lieber Bruder mir gezeigt hat. Wenn wir in Johannes 18 lesen, das ist so am Ende von drei ganz herrlichen Kapiteln, ja, wo Jesus mit seinen Jüngern redet nach dem letzten Abendmahl, wo wir dann auch in Kapitel 17 dieses hohe priesterliche Gebet haben, wo er mit seinem Vater redet und zum Ausdruck bringt, was sein tiefster Herzenswunsch ist, dass wir bei ihm sind. Und dann am Ende von diesem Kapitel in Johannes 18, Vers 1, da heißt es dann, als Jesus das geredet hatte, ging er hinaus mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten, in den gingen Jesus und seine Jünger. Warum lese ich euch den Vers vor? Dort heißt es, dass er mit seinen Jüngern über den Bach Kidron ging. Ja, dieser Bach Kidron, der floss durch das Kidron-Tal, das zwischen dem Tempelberg und dem Ölberg östlich von Jerusalem liegt. Und Kidron ist hebräisch und bedeutet so viel wie finster, dunkel oder trüb. Also letztendlich ein finsteres, ein dunkles Tal. Ja, sozusagen ein finsteres Todestal, durch das Jesus da durchgegangen ist. Aber was ist das Besondere an diesem Tal oder an diesem Bach? Warum erwähnt Johannes das? Der Bach Kidron, es war so damals zu der Zeit, da feierte ja Jesus das letzte Abendmahl. Das war zur Zeit des Passas. Da sind sie in Jerusalem. Und im Tempel werden zu dieser Zeit ganz viele Lämmer geschlachtet. Ja, das ist dieses Passa-Fest, ja, dass ein Lamm geschlachtet wird, das eben zeigen soll, damals als Israel aus Ägypten ausgezogen ist, oder wo sie noch in Ägypten waren, sollen sie diese Lämmer schlachten, ein Lamm, und das Blut an die Türpfosten streichen, damit das Gericht quasi dort vorübergeht. Dort, wo das Blut ist, da ist Rettung. Ja, ein herrliches Zeichen für das Kreuz, ja, wo Jesus sein Blut vergossen hat für uns. Und jetzt war es eben so, damals zu der Zeit des Passas waren Tausende von Lämmern, die geschlachtet wurden. Ja, so viele Menschen, die dorthin gekommen sind, um das in Anspruch zu nehmen, ja, um für sich Vergebung für ihre Schuld zu suchen, ja, bei Gott. Und jetzt stellt euch vor, tausende Lämmer, wie viel Blut dort vergossen wurde. Wohin mit dem ganzen Blut? Dieses Blut wurde abgeleitet durch Kanäle und floss eben in diesen Bach Kidron. Und dieser Kidron-Bach, der fließt durch dieses Tal. Und jetzt ist dort Jesus und geht über diesen Bach mit seinen Jüngern. Lauter Blut, das da an ihm vorbeifließt. Und er geht drüber und weiß, dieses Blut von so vielen Lämmern kann keine einzige Schuld wegnehmen. Aber ich, das wahre Passalamm, ich werde ans Kreuz gehen und dort mein Blut für euch vergießen. Und das wird eure Schuld wirklich wegnehmen. Ja, Jesus geht durch dieses tiefe, dieses finstere Todestal und weiß, ich bin dieses wahre Passalamm. Ja, Jesus ist durch dieses finstere Todestal gegangen. Der Hirte Jesus musste erstmal durch dieses Tal gehen, damit er uns sicher hindurchführen kann. Dann kann ich sagen, dann fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ja, Jesus ging durch dieses Tal und er ging auch durch das Tal des Todes, wortwörtlich. Ja, Jesus ist am Kreuz für uns gestorben, hat dort sein Blut vergossen. Er, dieses Lamm, das der Welt Sünde, die Sünde der Welt getragen hat. Er hat es für uns vergossen. Und deswegen nochmal die Frage, wie kann das Leben wie grüne Auen und frisches Wasser sein, wenn uns diese Dunkelheit umgibt, wenn ich in diesem finsteren Tal bin? Ja, in einer Traurigkeit, die nicht weichen will, in einer gewohnheitsmäßigen Sünde, in der man sich irgendwie wie gefangen fühlt. Ja, in der Zurückweisung durch einen geliebten Menschen. Oder in diesem tief sitzenden Gefühl, dass man Gott ständig enttäuscht. Wie kann da das Leben wie grüne Auen sein? Du bist bei mir, heißt es. Gott ist da. Ja, Jesus ist da. Und er weiß, wie sich das anfühlt. Er weiß, wie sich diese Finsternis anfühlt. Er hat sie selber erlebt. Und das in einer Tiefe, die wir gar nicht begreifen können. Würdest du lieber den Berggipfel ohne Gott besteigen oder lieber mit ihm in diesem finsteren Tal sein? Und weiter zu Vers 5 aus der Perspektive von Jesus. Da heißt es, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wer hat im Angesicht seines Feindes am Tisch gesessen? Jesus beim letzten Abendmahl. Ja, Judas war da, der ihn später verraten hat. Und im Angesicht seines Feindes isst er mit ihm. Oder weiter, du salbst mein Haupt mit Öl. Ja, Jesus ist der Gesalbte. Jesus ist der Messias, der Christus. Ja, er wird auch, in Markus 14 können wir das lesen, er wird gesalbt als Vorbereitung auf seinen Tod am Kreuz. Als symbolische Handlung, dass er dieser Gesalbte ist und dass er Gottes Eigentum ist, auch im Tod. Du salbst mein Haupt mit Öl. Und dann heißt es, und du schenkst mir übervoll ein. Manchmal steht da auch, oder mein Becher, du schenkst mir überfließend ein in meinen Becher. Und in Lukas 22, gerade in diesem Garten, den ich euch vorher, wo es vorher hieß in dem Vers, dass Jesus über diesen Bach Kidron ging und dann in diesen Garten, der Garten Gethsemane, da betet Jesus und da sagt er, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ja, das ist dieser Kelch, ja, auch aus Psalm 23, das ist der Kelch des Zornes Gottes, den Jesus für uns getrunken hat. Ja, dieser Kelch, der gefüllt war mit dem Zorn Gottes über die Sünde. Und Jesus hat ihn bis zum letzten Tropfen ausgetrunken. Ja, am Kreuz in Johannes 19, 28 lesen wir, dass dass er sagt, mich dürstet. Ja, mich dürstet nach diesem Kelch, ich bin bereit, ihn zu trinken. Ja, Jesus hat den Kelch mit Gottes Zorn ausgetrunken für uns. Er ist dieser leidende Hirte, der gute Hirte. Und jemand schrieb mal, Jesus Christus verließ die Schönheit des Himmels, um sich in die Zerbrochenheit dieser gefallenen Welt zu stürzen. Er ließ sich bereitwillig an ein römisches Kreuz hängen, um Sünder von Tod, Hölle und Verdammnis zu erlösen. Der Preis, den er bezahlt hat, sein eigenes, kostbares Leben, ist teuer genug, um das Leben all derer zurückzugewinnen, die umkehren und auf ihn vertrauen. Das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium. Und das gilt dir heute. Du darfst zu diesem Hirten kommen. Herr Jesus steht mit offenen Armen da und will, dass du zu ihm kommst, dass er dein Hirte ist. Deswegen der dritte und letzte Schritt, mein guter Hirte. Und dazu möchte ich euch die Geschichte zu Ende erzählen. Der Großvater war zu Hause, ist dann irgendwann eingeschlafen und am nächsten Morgen wird er von einem unerwarteten Klopfen an der Tür aufgeweckt. Dort steht dann ein Polizist vor der Tür und sagt zu ihm, ich habe eine sehr, sehr traurige Nachricht. Ja, letzte Nacht starb ihr Enkel. Er ist erfroren draußen in der Kälte, als er versuchte, seine Schafe zu hüten und zu beschützen. Und nach kurzer Zeit sagt der Polizist, eins war irgendwie eigenartig. Ja, als ich den Leichnam gesehen habe, da lag er zusammengekauert und hat ganz fest seinen Ringfinger gehalten. Wie als würde er ihn nie mehr loslassen wollen. Und er fragt ihn, wissen Sie, was das bedeutet? Und der Großvater kriegt Tränen in den Augen und sagt zu ihm nur, es bedeutet, dass er mit seinem Hirten im Himmel ist. Der Herr ist mein Hirte. Daran hat er festgehalten. Und die Frage ist, ist Jesus auch dein Hirte? Er lädt dich ein, komm zu ihm, komm heute zu ihm. Und dann heißt es in Vers 6, Gutes und Barmherzigkeit werden mir mein Leben lang folgen. Das ist das, was er dir anbietet, wenn er dein Hirte ist. Dass egal wie weit du von ihm wegläufst, Gutes und Barmherzigkeit werden dir nachjagen, dein ganzes Leben lang. Ja, dieses Wort heißt verfolgen, nachjagen. Egal wo du hingehst, Gutes und Barmherzigkeit werden dir folgen. Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen, heißt es in den Sprüchen. Ja, und Jesus selbst sagt, dieser gute Hirte sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ja, das bietet Jesus an, Leben in Fülle. Das heißt nicht Leben im Reichtum, Leben in Gesundheit, sondern wahres Leben in Fülle, weil er mein Hirte ist. Ja, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Hast du ihn, hast du diesen guten Hirten, dann hast du alles, was du brauchst. Und ich werde immer da im Hause des Herrn bleiben. Ja, wenn Jesus mein Hirte ist, dann werde ich für immer bei ihm sein. Das verspricht er. Und deswegen kann David an einer anderen Stelle schreiben, eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und seinen Tempel zu betrachten. Ja, für immer bei Jesus zu sein, das ist sein Wille, das ist sein tiefster Herzenswunsch. Deswegen sagt er in Johannes 14, ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und später betet der Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Das ist der Wunsch von Jesus, dass du da bist, wo er ist, ganz nah an seinem Herzen. Und dafür ist er durch dieses Tal gegangen, dafür ist er dieser leidende Hirte geworden, damit er dein Hirte werden kann. Und so möchte ich zum Abschluss kommen, ja, haben wir eine Garantie, dass uns dieser gute Hirte bis zum Schluss durchtragen wird. Ja, Jesus sagt in Johannes 10, Vers 27, meine Schafe, die hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen. und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Ja, hier sagt uns Jesus, es wird nichts in dieser Welt geben, das uns aus seiner Hand reißen kann. Nichts, das uns trennen kann von der Liebe Gottes. Ja, wenn du sein Schaf bist, dann trägt er dich bis zum Ende durch. Deshalb möchte ich euch das mitgeben, wenn ihr nur eins mitnehmt, dann wenn ihr eure Hand seht, dass ihr daran denkt, der Herr ist mein Hirte. Haltet euch fest an diesem mein Hirte. Ja, Jesus hat das am Kreuz bewiesen, dass er unser Hirte sein möchte. Er ist der treue und fürsorgliche Hirte. Er ist der leidende Hirte und er ist mein Hirte. Ich bete noch mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein herrliches Wort, in dem du uns offenbarst, wie du bist. Ja, du bist dieser wunderbare Gott, der da ist und der Gott, der unser Hirte ist. Und ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast, als Hirten für uns. Und Herr Jesus, dass du bereit warst, durch dieses Tal des Todes zu gehen, ja, um uns zu retten, um unsere Schuld auf dich zu nehmen, ja, damit wir ewiges Leben haben können bei dir, in dieser innigen Gemeinschaft mit dir. Danke, dass du nicht tot geblieben bist, sondern auferstanden, um uns Leben zu geben, Leben in Fülle. Und ich bitte dich, dass wir daran festhalten, ja, dass wir wissen, dass du unser Hirte sein willst. Danke, dass du so gut zu uns bist. Danke, dass Gutes und Barmherzigkeit uns folgen werden unser Leben lang. Denn du bist da. Amen.